Ich möchte uns einen Text lesen, der uns ein bisschen auf die Predigt oder auf die Predigt hinführen soll, aus dem 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 4, die Verse 13 und bis ins Kapitel 5 hinein. 1. Thessalonischer 4, ab Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages, wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut.
Ich möchte heute Morgen weitermachen mit dem Thema, das ich schon mal vor 3 Wochen, glaube ich, angerissen hat. Da ging es um Heilsgewissheit. Das ist ein Thema, das mich, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, begleitet und wo ich im Laufe der vielen Jahre, die ich dem Herrn nachfolge, doch unterschiedliche Auswirkungen gesehen habe, je nachdem, wie man zu dieser Frage steht. Wir hatten, als ich zum Glauben kam, mit einer Jugendarbeit angefangen, die wurde dann recht groß, und da war die Diskussion, vielleicht kennt die eine oder andere noch, kann ich mich selbst aus Gottes Hand reißen? Ich habe die Diskussion nie ganz so verstanden, weil ich war so glücklich, dass ich den Herrn kennengelernt habe, da wollte ich mich gar nicht aus seiner Hand reißen. Aber da war so die Frage, ja, aber ich bin doch selbstbestimmt und ich kann doch entscheiden, dass ich mit Gott nichts mehr zu tun habe oder nicht. War die eine Diskussion. Einige Jahre später hatten wir einen Pastor in unserer alten Gemeinde, der hat immer bezeugt, man kann es nicht genau wissen, ob man gerettet ist oder nicht. Es gibt also keine Heilssicherheit. Dieses Wort kommt in der Bibel nicht vor. Und wer sich in so manchen Gemeinden umschaut, dann merkt man auch immer wieder diesen Punkt, dass es keine Heilssicherheit gibt. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen, dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ich glaube, wir haben als Kinder Gottes eine Garantie, eine Heilsgarantie. Was macht das mit den Menschen, die unter diesem Blickwinkel Kinder Gottes sind. Die Tochter des Pastors hat eine schwere Gehirntumor gehabt und stellte sich dann vor die Gemeinde und bat die Gemeinde, für sie zu beten, und sagte einen Satz, der mich seitdem begleitet. Da waren 2, 3, glaube ich, von euch auch dabei. Der war gruselig. Der stellte sich vorne hin und sagte, ich hoffe, dass Gott nett ist und mir hilft. Also aus Wirkung von diesem, ich kann nicht sicher sein, ist, hoffentlich ist Gott nett. Ist das wirklich die biblische Botschaft? Bei anderen habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie immer ängstlicher wurden, irgendwie einen Fehltritt zu tun. Und das war die Folge, dass sie immer strenger, immer gesetzlicher wurden. Und erstaunlicherweise meistens für die anderen. Gar nicht für sich selbst. Ist das die Freiheit der Kinder Gottes? Und wir haben das letzte Mal betrachtet, dass unsere Heilsgewissheit von 3 Punkten, Betrachtungsweisen abhängig ist. Das ist einmal, dass wir verstehen, was Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Der zweite Punkt war, dass wir, wenn wir zum Glauben kommen, Glaubenserfahrungen machen dürfen, woran wir selbst sehen, dass wir Kinder Gottes sind. Und das dritte, der dritte Punkt ist die Annahme der biblischen Verheißungen als unabänderlich. Unter dem Gedanken, das, was Gott verheißen hat, das wird er auch tun. Zu dem Punkt bin ich noch nicht gekommen. Also mache ich heute weiter, indem ich nochmal an Punkt 2 einsteige. Das letzte Mal musste ich mich dann beeilen. Da war ich dann bei diesem Punkt 2 ein wenig am Hecheln. Deswegen nochmal ganz kurz zum Einstieg den Punkt 2 zusammengefasst. 8 Punkte hatte ich genannt unter Punkt 2. Das die eigene geistliche Erfahrung, die beginnt damit, wenn ich zum Glauben komme, dass Gott mein himmlischer Vater ist. Wenn ich zum Glauben komme, dann weiß ich, ich habe jemand im Himmel, der mein Vater ist. Aus vielen, vielen Gesprächen weiß ich, dass das am Anfang einer Bekehrung wesentlich ist. Der zweite Punkt, auf einmal fängt der Mensch, der vorher nicht gebetet hat oder nur solche 5 Euro rein und unten Ergebnis rausziehen Gebete, dass er anfängt zu beten, zu loben, zu danken, Gott die Ehre zu geben. Das hat er vorher nicht getan, jetzt fängt er auf einmal an. Dritte, kennen Menschen, die haben jahrelang die Bibel gelesen und haben nichts verstanden. Sie kamen zum Glauben und auf einmal haben sie die Schrift erkennen können, was da steht. Dass das was Persönliches ist, dass mir das etwas zu sagen hat. Und daraus folgt ein Hunger nach dem Wort Gottes. Der vierte Punkt war das Verständnis über meine eigene Sünde, über mein eigenes Versagen. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass das in der Regel wachstümlich ist, nicht alles auf einmal, sonst bringt es uns um, sondern nach und nach wird uns klar, wo wir in Trennung, und das heißt Sünde, von Gott leben. Dann entwickelt sich, bei mir war das ziemlich gleich, eine Liebe für die, die diesen guten Herrn nicht kennen, für die Verlorenen. Und ein Wunsch, dass diejenigen auch das erleben, was ich erleben durfte, nämlich Jesus Christus erkennen und den liebenden Vater im Himmel erkennen. Und dann kommt etwas, was mich selbst noch mehr verblüfft hat, weil die draußen sind, ja relativ anonym. Es gibt eine Liebe für die Glaubensgeschwister. Nun bin ich von meinem Wesen her geprägt geworden, lass mir mit Menschen meine Ruhe, die tun einem nur weh. Wer mich 50 Jahre kennt oder 55, der weiß, dass ich so ticke. Und es stimmt ja auch, Menschen tun einem weh. Den meisten Schmerz habe ich in der Gemeinde erlebt. Aber da ist eine Liebe, die zusammenhält, die bis heute hält. Und ich weiß heute, dass sie vom Herrn kommt. Und als Folge dessen, der Errettung, zeigt sich immer mehr eine Wesensveränderung, die fängt im Denken an und geht dann weiter im Verhalten, dass ich mich heute völlig anders verhalte, wie ich damals gewesen bin. Das kriege ich selbst nicht mit. Das sagt mir meine Frau und die muss es wissen. Also so ganz praktisch. Und dann kommt als Resultat daraus auch ein Bewusstsein für die Errettung durch den Glauben an Christus. Und das führt dann dahin, dass wir mit Paulus sagen können, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Die persönliche Auslieferung an den Rettern, an den Heiland. Das ist so ein eindeutiger Akt des Willens und der Einstellung, dass man sich darauf kaum täuschen kann. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich weiß, wem ich vertraue. Ich gebe zu, dass ich diese Punkte in jedem, der hier reinkommt und sagt, ich bin gläubig, suche. Nicht alle Punkte sind deutlich zu erkennen. Und vieles kann auch vorgetäuscht sein. Also es gibt kein Kriterium, woran wir erkennen können, ob der andere gläubig ist oder nicht. Zu 100%. Aber es gibt Hinweise, die ich suche, weil bei allen, was die Liebe angeht, das ist allen gleich. Und deswegen sagt die Schrift an der Stelle auch, dass in den letzten Tagen die Liebe in vielen erkalten wird. Für mich sind diese 8 Punkte als allererstes mal ein Prüfstein für mich selbst. Wo stehe ich heute? Ich habe sie alle schon erlebt in meinem Glaubensleben, nicht gleich intensiv, aber es ist auch doch so, dass das eine oder andere mal erlahmt, mal dämpft, mal müde wird. Es ist für mich zum Zeichen geworden, wo ich mich Korrektur erleben muss durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt, wenn zum Beispiel die Liebe zu den Geschwistern kühler wird. Also mir helfen diese Punkte, den Stand meines Glaubenslebens zu betrachten. Und auf der einen Seite habe ich schon mal gesagt, und das ist mir wichtig, es gibt bei allen von uns unterschiedliche Ausprägungen, aber diese Punkte müssen bei Gläubigen irgendwo vorhanden sein. Und da hilft nur eins, ist es bei dir so oder nicht? Und wenn nicht, dann hast du ein Problem mit der Heilsgewissheit. Dann lass uns drüber reden. Denn diese Punkte, wenn wir die bei uns finden, schenken uns Heilsgewissheit. Ich bin in Christus geboren. Und ich muss nicht Angst haben, ob Gott nett mit mir ist oder nicht. Ich komme zu dem dritten Punkt und der ist für mich der wichtigste Punkt. Das ist die Annahme der biblischen Verheißung bezüglich der Errettung durch den Glauben. Und hier bin ich dann bei der Heilssicherheit, die so als Wort nicht in der Bibel stehen. Ich habe es jetzt überschrieben, Heilsgarantie. Findest du so das Wort in der Bibel auch nicht und doch gibt uns Gott Garantien. Es gibt, oder ich möchte 7 Punkte nennen. 7. Zum Mitzählen. Der erste Punkt ist das Vertrauen darauf, dass die Bibel wahr ist und dass das, was sie verheißt, ganz gewiss ist. Und deswegen wehre ich mich gegen all diejenigen massiv, die die Bibel auflösen wollen. Wir brauchen ein Glaubensfundament. Und wie dieses Glaubensfundament nicht fest ist, sondern wie ein Wackelpudding. Also die Bibel enthält Gottes Wort und das kannst du heute nicht mehr so nehmen und das muss man interpretieren und da weiß man ja nicht genau, wie es gemeint war. Das führt dazu, dass ich keine Heilsgewissheit habe. Ich kenne Leute, und da könnte ich Tränen vor Trauer lachen, die sagen, mit dem Paulus will ich nichts zu tun haben. Du bist doch ein Heide oder ist hier ein Jude unter uns? Wenn wir alle aus den Heiden kommen, dann wissen wir alleine durch die Briefe des Apostel Paulus, dass das Heil in Christus, das heißt die Heilsgewissheit, für die Heiden heute für uns gilt. Das war der besondere Dienst des Apostel Paulus. Deswegen nennt er sich selbst ein Heidapostel. Ich kann doch nicht, nur weil der Paulus mir in manchen Punkten nicht passt, den nehmen und rausschmeißen. Ich kann es mit dem Alten Testament rennen durch die Gegend und sagen, wir brauchen das Alte Testament nicht. Wie willst du wissen, wie Gott ist und wie Gott mit Menschen umgeht, wenn das Alte Testament nicht soll gelten? Wir merken, wie die massive Propaganda des Feindes an dem Fundament, auf dem wir stehen, sägt. Und ich lasse es für mein Leben schlichtweg nicht zu. Das Fundament ist Jesus Christus und wie Jesus Christus ist, weiß ich durch das Wort Gottes. Und da fängt mein Glauben an den großen Gott an. Sollte Gott nicht in der Lage sein, mir ein Fundament zu schaffen, das allumfassend ist, indem er darauf achtet, was ich heute zu lesen habe und was nicht? Mein Gott ist allmächtig. Und wie es so schlimm war mit diesen Übersetzungen, ist ja noch nicht so lange her, es ist ruhig geworden, darüber ein bisschen, aber da war ja ganz schlimm, wir haben die falsche Übersetzung, Übertragungsfehler, wir können nicht genau wissen, was wir da lesen. Da hat Gott es geschenkt, dass die Steine schreien. Da haben sie in Qumran die Papyrus gefunden. Jesaja war fast komplett und dann hat man sich dran gesetzt an den Jesaja und hat ihn übersetzt nach dem, was man in Qumran 100 nach Christus gefunden hat und hat festgestellt, kein Unterschied zu dem, was wir haben. Seitdem ist das auch ein bisschen leise geworden. Da hat niemand was zurückgenommen. Hat sich vorne hingestellt und hat erzählt, ich habe Mist erzählt. Aber es ist leise geworden. Gott hat ihm den Mund gestopft. Also, erster Punkt. Wenn ich Heilsgewissheit haben möchte, oder die Voraussetzung für Heilsgewissheit ist, dass ich mich auf das Wort Gottes verlasse, auf die Bibel verlasse, so wie wir sie heute haben. Die niedergeschriebenen Verheißungen Gottes sind wie eine Eigentumsurkunde und erfordern daher Vertrauen und Glauben. Wir reden immer davon, dass der Glaube rettet, und dann wollen wir um Gottes Wort nicht glauben oder Gott nicht glauben. Was ist das für ein Glaube? Also, Heilsgewissheit kommt aus der Gewissheit, mein Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Der zweite Punkt ist der Zweifel, dass ich mich wirklich Christus ausgeliefert habe. Und das wirkt sich zerstörerisch auf mein Glaubensleben aus. Früher habe ich immer gesagt, du musst doch wissen, wann du dein Leben Jesus übergeben hast. Da gibt es doch einen Zeitpunkt. Heute bin ich ein bisschen älter, vielleicht ein wenig milder geworden. Bei mir war das so, aber ich will nicht auf andere schließen. Es gibt für mich einen Tag, eine Stunde, wo ich ganz wesentlich, wissentlich mein Leben dem Herrn gegeben habe. Ganz bewusst habe ich gesagt, ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir nachfolgen. Das Datum habe ich mittlerweile vergessen. Ich weiß heute nur noch Herbst 74. Das Alter. Aber ich weiß, dass es andere gibt, bei denen war das wachstümlich. Sie haben da und dort und dann wieder etwas später von Jesus gehört und irgendwann haben sie dann ihn angenommen. Von daher ist es nicht so wesentlich, dass ich das Datum weiß. Aber ich muss doch wissen, dass ich ganz bewusst und willentlich mein Leben Jesus gegeben habe. Und da kommen manchmal Zweifel auf. Es hat etwas mit Vertrauen zu tun. Habe ich das richtig gemacht? Habe ich die richtigen Worte gewählt? Dann werden Bücher gewälzt, wie das Übergabegebet zu sein hat, um da eine gewisse Sicherheit zu kriegen. Und da ist man sich seines Heils nicht sicher. Dabei ist es ganz einfach. Ich habe mein Leben mindestens dreimal dem Herrn neu gegeben. Mindestens. Jedes Mal, wenn ich das Empfinden habe, eben bist du weggelaufen, habe ich dem Herrn gesagt, Herr, hier bin ich und ich will dir mein Leben ganz geben, verzeih mir. Das mag der eine oder andere vielleicht für kindlich heißen, ist egal, halten, ich war ja auch ein Säugling und ein Kleinkind und ein Kind und ein Jugendlicher im Glauben. Und dieses Leben neu dem Herrn geben, ist ein Akt des Willens. Da können auch Gefühle eine Rolle spielen. Und natürlich ist die Notwendigkeit und das Vertrauen wichtig, dass ich der Bibel und ihrer Lehre über Errettung glaube. Das heißt, dass ich mich an den Herrn Jesus wende und sein Sühnetod am Kreuz für mich nehme. Aber ich kann das immer wieder tun. Wo steht denn, dass ich das nicht darf? Und das ist auch heute so. Wenn du unsicher bist, bist du gerettet. Dann hilft ein einfaches Gebet. Und ich will jetzt wieder keine Formel vorgeben, sondern einfach nur einen Vorschlag machen. Herr, wenn ich mein Vertrauen noch nicht in dich gesetzt habe, dann will ich es jetzt ganz bewusst tun. Wie lange hat der Satz gedauert? Immer dann, wenn Zweifel kommen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Darf ich zum Herrn kommen und will mein Vertrauen ihm gegenüber bestätigen? Wie oft hat Gott seine Liebe im Wort Gottes mir gegenüber bestätigt? Ich habe es nicht gelesen, es sind hunderte Bestätigungen. Und ich meine, dass ich mit einem hinkomme, bin ich besser wie Gott. Ich bin sogar der Überzeugung, dass vor jedem Glaubensschritt diese Hingabe, ganze Sachen machen zu wollen, notwendig ist. Wenn ich vor einer schweren Krankheit stehe, kann ich dagegen ankämpfen. Ich kann aber auch sagen, Herr, ich will mein Vertrauen ganz auf dich setzen. Ich möchte gesund werden und ich bete darum. Aber so wie du es machst, ist es richtig. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ist übrigens ein Übergabegebet. Kennen wir das von Herrn Jesus auch? Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Also, wer das nicht macht, ist, glaube ich, manchmal stolz und quält sich jahrelang darüber, ob er wirklich das Heil in Christus hat oder nicht. Wisst ihr, wenn ich frage, wenn heute der Herr Jesus kommt, bist du dabei? Hat mir mal ein amerikanischer Bruder geschickt, Als er fragt, war ich noch recht jung. Da habe ich was gelernt. Und weil ich gedacht habe, ich bin weise, habe ich gesagt, ich hoffe. Ich wollte ja nicht so überkandiert sein. Danach habe ich mir eine halbe Stunde eine Predigt angehört darüber, dass man nicht hoffen soll, sondern wissen muss. Und dann hat er gesagt, und jetzt beten wir zwei nochmal zusammen. Er hat mich überzeugt. Ich muss es wissen. Und ich kann es wissen. Und ich darf es wissen. Ich darf es festmachen. Weil der Herr sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm, was hindert dich daran, einfach zu sagen, Herr, ich weiß, ich habe mein Leben dir übergeben. Und ich war lau, ich habe gemacht, was ich wollte. Ich gebe es dir neu. Vergib mir meine Schuld. Ich will ganze Sachen mit dir machen. Und dann ist das Fundament, auf dem wir stehen, völlig klar. Aber machen müssen wir es. Das erwartet der Herr von uns. Weil er weiß, dass wir es brauchen. Er will nicht, dass wir in Unsicherheit sind. Kommt zum dritten Punkt. Es gibt Zweifel an der Treue Gottes. Meint es Gott wirklich mit mir gut? Mein Lebensweg ist so schwierig. Krankheit, Ablehnung, Not, was auch immer, enttäuschte Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche. Meint es Gott wirklich mit mir gut? Und wenn uns der Feind diesen Gedanken gesetzt hat, dann hast du auch keine Gewissheit mehr im Heil. Deswegen ist es gefährlich, solche Spielchen zu spielen und sich dann darauf einzulassen. Weißt du, es gibt Kinder Gottes, die sind dann so wie kleine Kinder. Wenn du mir nicht gibst, was ich will, dann will ich dir nicht vertrauen. Dann bist du eine blöde Mama oder Papa. Klein Kinderkram, der uns selbst zerstört. Der nimmt uns die Heilsgewissheit. Also unsere Heilsgewissheit hängt davon ab, dass wir das Wesen der vollkommenen Errettung verstehen, die Gott für jeden bereitet hat, der ihm vertraut. Und wenn wir unser Vertrauen ganz auf Christus setzen, dann haben wir Gewissheit im Heil. Der Paulus hat es mal gesagt, ist Christus nicht auferstanden, dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Weil er aber auferstanden ist. Deswegen lasse ich es nicht zu, für mich. Wenn mir irgendeiner erzählt, Jesus war ein guter Mensch, er war ein Religionsstifter, er hat für die Menschen was Gutes gewollt. Er ist aber am Kreuz gescheitert, indem er starb. Und Auferstehung aus den Toten gibt es eh nicht. Nur so als lose Seele durchs Universum streichen. Das ist übrigens griechische Philosophie. Nein, sein Blut bedeckt meine Schuld, deswegen muss er sterben. Und weil er auferstanden ist, habe ich eine Gewissheit der Auferstehung in Christus. Glaub ich es oder glaub ich es nicht? Wenn ich es nicht glaube, dann lass uns essen und trinken, dann geh essen und trinken, zu Deutsch, mach die Sause, renn diesem Leben hinterher, mach alles, was dir Spaß macht, nimm alles mit, weil dann lohnt sich das alles nicht. Wir haben uns so angewöhnt, das eine und das andere zu machen, das geht aber nicht. Ich kenne viele Christen, die Not haben mit dem Thema und dann gucke ich mir ihr Leben an und das liegt dann daran, dass sie alles aus der Welt mitnehmen, alles haben wollen, was da so gibt, aber gerettet sein wollen sie auch. Ein paar kennen wir hier auch. Könnt Namen aufzählen, wo das so ist. Die Not dabei ist, dass diese Menschen ganz, ganz traurig sind und in ihrem Glaubensleben nicht weiterkommen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, ob ein Mensch, der tatsächlich gerettet ist, der das ewige Leben empfangen hat, dies auch wieder verlieren kann. Die schwierigste Frage dabei ist, wer ein wahrer Gläubiger ist. Wer ist ein wahrer Gläubiger? Wenn die Frage geklärt ist, dann brauchen wir uns auch nicht mehr drüber streiten. Gehen wir mal auf das, was der Herr Jesus sagt. Immer gut. Was sagt er zur Wiedergeburt? Und er sagt was dazu. Jesus antwortet und sprach zu ihm, Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nikodemus war ein schlauer Mann, war ein Lehrer in Israel und doch auf der anderen Seite echt dumm. Weil der war bestimmt einer, der das Alte Testament auswendig wusste. Und das, was ihm Jesus sagt, macht einen Hinweis darauf, was das Alte Testament sagt. Es war für mich schön, das wieder neu zu entdecken, weil es hier viele gibt, die quälen sich mit diesem Text, die ist aber ganz einfach. Punkt 1, der Nikodemus hat recht. Rein menschlich ist eine Neu- und Wiedergeburt unmöglich. Das ist das Erste. Der natürliche Mensch kann das Reich Gottes nicht sehen, ist völlig blind für geistliche Wahrheit und unfähig demzufolge in das Reich Gottes hereinzugehen, sich das zu verdienen. Einen Schlüssel hat er nicht. Es geht nur mit Gnade. Denn er kann Gott nicht verstehen, noch kann er ihm gefallen, noch kann er ihm gehorchen, weil er ihn nicht versteht. Das ist der natürliche Mensch. Eine neue Geburt ist nicht eine Restaurierung der alten Natur. Also wir flicken mal an den Äußerlichkeiten rum, wie das heute ja so in ist. Das ist eine ganze Industrie. Sondern ist ein Schöpfungsakt des Heiligen Geistes, der innerlich ist, nicht äußerlich. Als ich zum Glauben kam, sah ich hinterher genauso aus wie vorher. Also wenn du schön werden willst im Gesicht, musst du zum Schönheitschirurgen gehen. Wenn du innerlich verändert werden willst, musst du zum Herrn Jesus gehen. Die Voraussetzung für die Neugeburt ist der Glaube an den gekreuzigten Christus. Und durch die Neugeburt wird der Gläubige ein Glied der Familie Gottes. Und über die Auswirkungen habe ich vorhin ja geredet. Daran können wir es ja erkennen, ob wir das erlebt haben. Und jetzt komme ich da, wo der Nikodemus ein bisschen, entweder war es eine Ausrede oder er hat es nicht gerade drauf gehabt. Denn in Hesekiel 36 steht etwas Wunderbares. Vers 24 bis 26 müsste man eigentlich lesen, ich lese aber nur 25 und 26. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Das macht Gott. Er reinigt. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eurem Innern geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das hätte Nikodemus, einer der höchsten Theologen, der das Alte Testament auswendig kannte, wissen müssen, wissen können. Und da wird was deutlich. Ich kann Theologie studieren. Ich kann einer der größten Religionslehrer Israels sein, der damaligen Zeit. Und ich verstehe Gott trotzdem nicht. Das heißt, das reine Wissen über Bibelworte bringe ich nicht in Zusammenhang, dass ich Gott verstehe. Ohne seinen Geist. Was sagt uns der Hesekiel? Gott macht alles. Es ist also unmöglich, bestimmte verbindliche Regeln aufzustellen, wie man einen erretteten Menschen von einem Unerretteten unterscheiden kann. Doch für Gott ist das überhaupt keine Frage, weil er es wirkt. Er weiß ganz genau, ob du eine fromme Show abziehst oder ob du ehrlich bist. Was kann der Mensch tun? Jeder Gläubige muss zuerst sicher sein, dass er Christus als Retter und Heiland wirklich angenommen hat. Hast du dein Leben voll und ganz auf Jesus gesetzt? Und zwar Jesus allein? Das weißt nur du. Ich sage dir aber, das, was du tatsächlich glaubst und lebst, das wird nach außen hin sichtbar. Glaube ich also wirklich, dass mir Christus alles ist? König, Priester und Prophet? Oder tue ich noch was dazu? Seht ihr, ich bin heute Morgen aufgewacht, es war was auch immer für ein Albtraum. Ich bin ja jetzt ein bisschen in Ruhestand. Ich habe mein Büro gesucht in diesem Traum. Es war ein Albtraum, alles war abgerissen. Es war ganz komisch, wahrscheinlich zu wenig Luft im Zimmer. Aber eins ist mir hinterher dabei aufgefallen. Die einzige Konstante in meinem Leben, die sich durchzieht seit meinem 14. Lebensjahr, ist Jesus Christus. Alles andere hat sich geändert. Alles andere hat sich geändert und wird sich weiter ändern. Die einzige Konstante, das, was mein ganzes Leben seit meinem 14. Lebensjahr bewegt und gleich geblieben ist, ist Jesus. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, und dann war mein Vertrauen auf ihn umsonst. Denn vieles habe ich nicht getan, um des Namens Jesu willen. Manches habe ich getan, weil es dem Martin gedacht hat, das tut ihm gut. Hab dann über kurz oder lang einen draufgekriegt, gibt dann graue Haare und das ist doch nur Gnade. Habe ich wirklich Jesus angenommen? Bevor diese Frage nicht ehrlich beantwortet ist, kann es keine Heilssicherheit, keine Heilsgewissheit, keine Heilsgarantie geben. Ein oberflächlicher Glaube oder ein bloßes Fürwahrhalten kann ich retten. Heute glaube ich und morgen bin ich unsicher und übermorgen hatte ich eine religiöse Phase. Jakobus schreibt, Jakobus 2,19, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Na, herzlichen Glückwunsch. Da setzt Paulus Menschen, die nur glauben, also für wahr halten, mit den Dämonen in ein Boot. Und das Ergebnis ist gleich. Sie landen in der Hölle. Nach außen hin kann das alles toll aussehen. Du bist in Versammlung, du spendest, du hast fromme Worte, das ganze Vokabular drauf. Liest nur Elberfelder Bibel, weil die ja so sperrig und genau ist. Und tust doch nur eine Show abziehen. Das heißt also, nur du allein weißt, ob du Jesus ganz vertraust. Und meine Einladung ist, vertraue dem Herrn ganz. Dieses Halb und Halb nützt gar nichts. Halb drin, halb draußen, das sind die elendsten Menschen überhaupt. Das ist, wie lang wollt ihr hinken auf beiden Beinen? Geht auf die Hüfte auf Dauer. Mal drin, mal draußen, du hast keine Freude. Du hast keinen Frieden. All das, was Gott dir verheißen hat, kannst du nicht leben und erleben. Du kannst es gar nicht verstehen, wenn hier einer vorne begeistert von seinem Glaubensleben erzählt, obwohl du genau weißt, was der für ein Leben hinter sich hat. Ich sehe heute noch den alten Bruder, von dem ich erzählt habe. Nach dem Zweiten Weltkrieg in französische Gefangenschaft, die haben gezwungen, die Fremdenlegion in der Fremdenlegion in Indochina gewesen, wiedergekommen, todkrank mit irgendwelchen Tropenkrankheiten. Der liegt in seinem Bett, ich besuche ihn und ich habe Tränen in den Augen, war völlig abgemagert und wollte gehen. Und dann sagt er, du brauchst nicht weinen, Martin. Der Herr hat es gut gemacht. Seine eigenen Kinder haben ihn verachtet. Und der sagt mir, der Herr hat's gut gemacht. Mit welcher Gewissheit der gestorben ist, das weiß ich ganz genau. Nämlich der Gewissheit seines Heils mit dem Wissen, das Beste kommt noch. Wenn ich alles meine Chips auf dieses Leben setze, dann bin ich ziemlich arm dran. Ein wirkliches Kind Gottes kann aufgrund von Sünde auch seine Gemeinschaft mit Gott und einigen der jetzt verheißenen Segnungen der Erlösung verlieren. Zum Beispiel die Furcht, die Frucht des Geistes, die Zufriedenheit, die durch einen wirksamen Dienst für Christus entsteht. Ein wirkliches Kind Gottes kann aufgrund seiner Widerspenstigkeit von Gott gezüchtigt oder bestraft werden, wie ein Kind, das von seinem Vater bestraft wird, sogar bis hin zum vorzeitigen Tod. Eine solche Züchtigung ist jedoch nicht der Beweis für den Verlust des Heils, im Gegenteil, es ist vielmehr ein Beweis dafür, dass der betreffende Mensch ein Kind Gottes ist, mit dem sich der himmlische Vater beschäftigt. Warum kann ich das so sagen? Weil die Schrift eindeutig sagt, dass zwar ein Gläubiger aus der Gnade fallen kann, aber unsere Errettung nicht an uns hängt, sondern an Gott und an Christus. Galater 5, 1 bis 4 steht, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Bist du frei? Bist du frei von eigenen Wünschen, von eigenem Sehen, von ich will doch das noch und das noch und das noch und so stelle ich mir das für mein Leben vor? Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nicht nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich zeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr dem Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Was war passiert vorher? Die in Galater, die sind in Zweifel gekommen, ob Jesus alleine reicht. Da kamen welche aus Jerusalem, wahrscheinlich waren es Pharisäer, die haben ihnen das Gesetz gelehrt und haben gesagt, ihr müsst mindestens beschnitten sein, also Volkszugehörigkeit zu Israel, und dann seid ihr erst richtig. Kommt mir übrigens heute auch bekannt vor. Es gibt ja Brüder, die lehren, es gibt zwei Ebenen und mindestens zwei Stufen von Christen. Die einen, die zum Glauben gekommen sind, die gerettet sind, und die besseren sind die, die Geistesgaben haben. Steht nicht da. Völliger Kappes. Der Herr verteilt die Gaben. Und da gibt es keine Stufe drin. Wenn wir also diese Stelle betrachten, sagt sie nicht, aus Galater, sagt sie nicht, dass ein Kind Gottes das ewige Leben verliert, sondern dass ihm die Gnade nicht mehr genügt, und er dadurch die Freiheit, die er in Christus hat, indem er in die Gesetzlichkeit zurückfällt, die Freude raubt. Ach, liebe Geschwister, es ist so schlimm, wenn ich mein mit eigenen Leistungen, noch dazu Äußerlichkeiten, Gott gefallen zu können. Gott sieht das Herz an, das Innere. Und aus dem Inneren folgt ein Äußeres, nicht umgedreht. Und wenn ich meine, ich bin ein besserer Christ, weil ich so durch die Gegend laufe, dann stimmt das auch nicht. Die letztgültige Antwort auf die Frage, habe ich eine Garantie, eine Sicherheit, die wird nur beantwortet mit der Frage, wer das Werk der Errettung und der Wiedergeburt tut. Wer rettet? Deine Leistung? Dann sage ich dir, mal sehen, ob es reicht. Schauen wir mal. Oder ist es der lebendige Gott, der mit seiner Vollmacht, seiner Allmacht, seine Allwissenheit sich hinstellt und sagt, ich garantiere dir das. muss jeder wählen. Ich habe gewählt. Ich verlasse mich lieber auf Gott, auf mich verlasse ich mich nicht. Und die Bibel gibt mir allen Grund dazu. Ich habe dem Simon gesagt, das darf er mir nach einer Stunde, darf er mir die Uhr zeigen. Ich weiß gerade nicht, wie viel Uhr es ist, ich möchte es trotzdem fertig machen. Das Werk des Vaters, bin bei Punkt 6, ist Errettung. Die Schrift offenbart uns die Verheißung des Vaters, die souverän an keine Voraussetzung geknüpfte Verheißung Gottes, die jedem ewige Errettung verspricht, der an Jesus Christus glaubt. Es ist Gott selbst, der die Garantie dafür übernimmt. Johannes 3,16. Muss jeder auswendig wissen. Glatt muss es machen und muss jeder wissen, was da steht. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben erarbeitet. Hat, liebe Geschwister, ist jetzt Gott ein Gott, der das einhält, der das erfüllen kann, erfüllen will, erfüllen wird oder nicht? An der Frage hängt die Heilsgewissheit, an der Frage hängt die Heilssicherheit und die Heilsgarantie. Wer gibt diese Garantie? Leg dich doch mit Gott an. Wer zweifelt, dass Gott das kann, den frage ich gerne, an welchen Gott glaubst du? An den Vater, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus? Oder an eine Vorstellung? Im Psalm 33, Vers 4 steht, denn das Herrenwort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er vielleicht. Auch nicht. Das hält er gewiss. Bibelfundament. Ich predige Grundlage, ich weiß. Die unendliche Kraft Gottes wird auf ewig retten und erhalten. Gott ist nicht nur treu, dass er seine Verheißung erfüllt, sondern er hat auch die Macht, alles zu tun, was er möchte, und er wird alles tun, was er sich vorgenommen hat. Die Schrift zeigt deutlich und klar, dass die errettet sind, die an Jesus Christus glauben, an seine Erlösungstat am Kreuz, an seine Auferstehung glauben, an den persönlichen Herrn Heiland. Die unendliche Liebe ist nicht nur bestimmend für Gottes Plan, der vor Grundlegung der Welt war, sie ist auch die Garantie, dass er seinen Plan erfüllen wird. Wir wissen, dass Gott gerecht ist, aber gerade die Gerechtigkeit Gottes ist es, der uns Sicherheit unseres Heils gibt. Denn die auf Jesus Christus vertrauen, die akzeptieren, dass Christus alle Ansprüche an die Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat, indem der Sündlose für den Sünder starb. Er war das sündlose Opfer. Er hat meine und deine Schuld getragen. Und darum hat Gott gesagt, meine Gerechtigkeit, meine Rechtsanforderung, dass Sünde, also Rebellion gegen Gott, mit Blut bezahlt werden muss, ist bezahlt. Und wenn jetzt Gott sagen würde, der glaubt zwar an Jesus, der hat sein ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt, er hat das für sich angenommen, was Jesus am Kreuz getan hat, in meinem Auftrag, aber jetzt lasse ich ihn hängen, dann wäre Gott ungerecht. Gottes Gerechtigkeit ist erfüllt darin, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Ich fasse zusammen: die Treue Gottes, seine Verheißung gegenüber, seiner unendlichen Macht, seiner unendlichen Liebe und seiner unendlichen Gerechtigkeit geben uns den Gläubigen Heilsgewissheit, Heilssicherheit, Heilsgarantie. Wer garantiert uns unser Heil? Nicht du, nicht ich, nicht unser Verhalten, nicht unser Leben, es ist Gott allein. Und was war der Werk? Das Werk des Sohns? Es ist der stellvertretende Tod Christi am Kreuz. Er gab sein Leben für uns. Er war es, der die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, um den Weg zu Gott zu öffnen. Das ist das eine. Meine Schuld, meine Versagen, meine Rebellion ist durch das Blut Jesu gedeckt, reingewaschen. Ich bin rein, denkt mir Hesekiel. Ich will mit reinem Wasser euch waschen. Das ist sein Blut. Ich will. Und er hat es getan. Und das Zweite, wie können wir wissen, dass wir ewiges Leben haben? Das ist die Auferstehung Christi als Gottes Siegel. Dass wenn wir mit ihm leben, er in uns und wir in ihm, so werden wir mit ihm auferstehen. Nun ist Christus schon auferstanden. Stimmt? Und wir mit ihm auch. Freitag habe ich gesagt, wir haben es schon. Wir müssen es nur noch leben und erleben. Und so ist es mit der Auferstehung auch. Wir haben es. Es ist so sicher, dass wenn du ein Kind Gottes bist, dass du dabei sein wirst, wenn der Herr sie sein ruft. Ich liebe das Lied "O Wayne the Saints". Ja, wenn der Herr einst wiederkommt, dann möchte ich auch dabei sein. Falsch. Wenn der Herr einst wiederkommt, dann werde ich auch dabei sein. Dann werde ich dabei sein. Und so kann ich im Leben und auch im Sterben voller Zuversicht sein auf meinen Gott. Und dafür brauchen wir oft ein ganzes Leben. Dieses Vertrauen, weil wir ja doch immer wieder geprägt sind von Misstrauen, von Zweifeln, von Einflüsterungen, muss, ob es wohl reicht, müssen wir das noch machen und das noch machen, oder ich war so schlecht, ich war so gut, was auch immer. Einbildung ist auch eine Bildung, gibt es tatsächlich auch, die sind so gut, die brauchen Jesus gar nicht. Der fleischlichste Christ, der fleischlichste Gläubiger, der zum Glauben kam, sein Leben dem Herrn gegeben hat und der dann sein ganzes Leben irgendwas anderes gemacht hat, ist aufgrund der Verheißung Gottes gerettet. Genauso wie der, der sein ganzes Leben dem Herrn nachgefolgt ist. Der Unterschied ist, du siehst es im Gesicht an. Der eine weiß heute schon, wie schön es ist, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, ihm nachzufolgen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern, den Trost und den Frieden zu haben, heute schon, die Gewissheit heute schon. Und der andere, der permanent mit dem schlechten Gewissen durch die Gegend rennt und kraftlos und saftlos ist und gerettet ist wie durchs Feuer. Das ist in diesem Leben. Und Gott ist gerecht. Und wir werden einmal vor dem Preisrichter Christi uns anhören, was gut war und was schlecht war, und werden danach beurteilt werden. Und ich stelle mir das so vor, das muss ja nicht so sein, dass wir alle in einem großen Saal sitzen. Und da wir ja die Art Jesu haben, können wir alle gleichzeitig alle mitkriegen. Und dann werden wir aufgerufen. Da sind die, die zwar ihr Leben Jesus übergeben haben, die ein Kind Gottes sind, die eine Wiedergeburt erlebt haben. Die sind da, die anderen, die geglaubt haben, dass es Gott gibt, nicht, aber die, die Jesus ihr Leben übergeben haben. Die werden aufgerufen und dann läuft ein Film, hier wieder Beamer ab. Und dann wird Jesus ihnen sagen, das wollte ich aus dir machen. Du hast es aber nicht gewollt. Und das ist draus geworden. Und dann sind die, die dem Herrn vertraute, die wussten, dass ihre eigenen Wege nicht gut sind. Und die versagt haben und die darüber betrübt waren und die immer wieder zum Herrn gegangen sind und haben gesagt, Herr, vergib, ich möchte ja gehorchen. Bei denen geht es wahrscheinlich relativ kurz. Da kommt dann hier, sein Blut bedeckt meine Schuld. Deine Schuld, mein Blut bedeckt deine Schuld. Da steht dann nur noch Jesus da. Ich möchte gern bei denen sein, wo nur noch Jesus da steht. So bin ich ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu, schreibt der Paulus den Philippern. Amen.